So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Algorithmen. Wir sind jetzt in der Theoriewoche. Das heißt, Sie müssen jetzt ganz tapfer sein, weil wir uns in dieser Woche um Komplexität, um Terminierung, um Verifikation kümmern. Erfahrungsgemäß haben da immer alle so einen Horror vor. Aber erstens ist es nicht so schlimm und zweitens ist es sehr wichtig, weil wir im weiteren Verlauf der Veranstaltung uns immer wieder um diese Dinge kümmern werden. Wir müssen also mal einmal grundsätzlich erklären, was wir jetzt unter Laufzeit und der Komplexität verstehen. Und ich glaube, danach können wir das immer wieder üben, indem wir das auf unsere jeweils aktuellen Algorithmen anwenden. Wir hatten ja schon in der letzten Woche bei den Türmen von Hanoi gemerkt, dass also die Zahl der Verlegeoperationen dramatisch wächst, wenn wir also mehr und mehr Scheiben da auf den Türmen zur Verfügung stellen. Ja, und letztendlich läuft das ja auf die Frage hinaus, wie sieht die Laufzeit eines Programms aus? Und wenn Sie ein Programm geschrieben haben und jemand fragt Sie, was hat das Programm für eine Laufzeit, dann ist es sicherlich keine gute Idee, zu sagen, das Programm läuft 42 Sekunden. Ja, weil, ich glaube, das leuchtet jedem ein, die Laufzeit hängt sicherlich irgendwie von der Menge der Eingabedaten ab oder von der Größe der Eingabedaten. Die Programme laufen unterschiedlich lange, je nachdem, wie viel Daten sie verarbeiten müssen. Und deswegen ist die Aussage, mein Programm läuft 42 Sekunden, auf jeden Fall unsinnig. So, vielleicht wäre es etwas cleverer zu sagen, das braucht 42 Sekunden für 10 Scheiben. Ja, wenn Sie jetzt irgendwie die Türme von Hanoi betrachten und Sie haben das programmiert und Sie geben jetzt als Input ein n gleich 10 und wenn Sie jetzt mit der Stoppuhr daneben stehen und Sie merken, es braucht 42 Sekunden, dann ist das sicherlich schon besser, als einfach zu behaupten 42 Sekunden. Aber hier fehlt einem natürlich dann, ja, aber wie lange braucht es denn bei 11 und bei 12 Scheiben? Ja, das heißt also, eigentlich müsste man die Laufzeit angeben als Funktion in n, wenn n die Zahl der Daten ist. Ja, das heißt also, was wir eigentlich brauchen, ist sowas. F von n ist gleich und jetzt kommt irgendwie eine Formel, wo irgendwie das n drin steckt. Das heißt also, nehmen wir mal an, wir hätten irgendwie 42 Sekunden bei den 10 Scheiben gehabt. Naja, wir wussten ja, dass das irgendwie mit 2 hoch n läuft. Ja, das heißt also, es könnte jetzt beispielsweise sein, dass wir sowas schreiben. 0,041 mal 2 hoch n Sekunden. Ja, für n Scheiben. Das heißt also, jemand hat eine Formel geliefert, wo irgendwie dieser Parameter n drin vorkommt und diese Formel drückt jetzt aus, wie viele Sekunden das Programm jetzt rechnen wird. Das ist sicherlich besser als irgendwie diese Aussage, naja, für einen konkreten Input kann ich es dir sagen, 42 Sekunden. Dies ist sicherlich jetzt besser. So, jetzt könnte man sagen, die Laufzeit eines Programms in Sekunden anzugeben, ist jetzt wiederum fragwürdig, weil wenn dasselbe Programm jetzt auf einem schnelleren Rechner läuft, dann wird natürlich auch die Rechenzeit kürzer sein. Ja, je nachdem, ob das jetzt auf dem Smartphone läuft oder auf irgendeinem Höchstleistungsrechner, kommen da wieder unterschiedliche Laufzeiten raus. Das heißt also, man müsste eigentlich eine Aussage machen, die irgendwie nicht die Sekunden zählt, sondern vielleicht so die Prozessortakte. Ja, also nehmen wir mal an, wir hätten einen Prozessor, der jetzt 1 Million Takte pro Sekunde machen würde. Ja, das heißt also, wenn der jetzt 0,041 mal 2 hoch n Sekunden braucht und er würde 1 Million Takte pro Sekunde schaffen, ja, dann würde er ja 41.000 mal 2 hoch n Takte schaffen. Das heißt, wir hätten jetzt eine Aussage, die ist jetzt unabhängig von dem konkreten Prozessor, wenn wir irgendwie davon ausgehen, dass ein Takt vielleicht so etwas Standardisiertes ist. So, aber selbst dies ist jetzt irgendwie mit Vorsicht zu genießen, denn wenn Sie jetzt einen Algorithmus schreiben, Je nachdem, wie Sie jetzt in gewissen Teilen Ihre Aufgabe zerlegen, kann das durchaus mal sein, dass Sie vielleicht 41.500 oder 42.800, also das kann ja so ein bisschen schwanken. Und eigentlich ist auch diese 41.000 nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist eigentlich dieses 2 hoch n. Ob da jetzt 17 oder 18 oder 100.000 vorsteht, das ist jetzt, oder davon möchten wir eigentlich abstrahieren. Ja, das heißt, wir möchten gerne eine Notation einführen, wo das wesentliche Wachstum notiert wird, unabhängig von den konkreten Konstanten. Ja? Das heißt, was wir eigentlich sagen wollen, f von n ist in o von 2 hoch n. Das ist das, was wir von dem Hanoi-Algorithmus beispielsweise sagen müssen. Dieses Groß O und dann in Klammern kommt irgendwie eine Funktion, ja, soll ausdrücken, dass das Wachstum ist in der Größenordnung, ist also in der Komplexitätsklasse von 2 hoch n drin. So, und ich will mal einmal die formale Definition hinschreiben, aber an den Beispielen wird dann, glaube ich, deutlicher, was wir mit den einzelnen Komplexitätsklassen meinen. Also die formale Definition ist die folgende. Wenn ich zwei Funktionen habe, f von n nach n, ja, dann sage ich, f ist in der Komplexitätsklasse von g. Das heißt, f wächst höchstens so schnell wie g. Ja, genau dann, wenn Folgendes gilt, es gibt so zwei Konstanten c und n0 mit folgender Eigenschaft. Für alle n größer gleich n0 ist f von n kleiner gleich c mal g von n. Also ab einer gewissen Stelle im Input, also für alle die Inputs, die größer gleich diesem n0 sind, ist das f von n immer unterhalb von dem c mal g von n. So, das sieht jetzt erstmal ziemlich verwirrend aus. Ich nehme einfach mal ein konkretes Beispiel. Also, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt die Funktion f von n ist gleich 2n plus 3. Das ist diese Gerade. Hätte vielleicht ein bisschen steiler sein müssen. Also die hat die Steigung 2, ja, und die hat den Offset 3. Das heißt also hier, die würde auf der y-Achse würde die bei 3 losgehen und so würde die stetig mit der Steigung 2 würde die nach oben gehen. Das sei jetzt mal die Funktion f. So, und jetzt nehme ich eine andere Funktion g. Ja, und diese andere Funktion g, da nehme ich jetzt mal folgende, die sei 1/2 n Quadrat minus 5. So, wie sieht die ungefähr aus? 1/2 n Quadrat minus 5. Also die würde hier bei 1, 2, 3, 4, 5, die würde bei minus 5, würde die hier so losgehen. Ja, und dann ist das eine quadratische, das heißt, da haben wir also irgendwie so eine Parabel. Und dann ist da noch ein Koeffizient 1/2 vor, das heißt, die würde also irgendwie so etwa jetzt so ihres Weges gehen. So, das ist jetzt die Funktion f und das Gelbe ist die Funktion g. So, wer wird jetzt letztendlich gewinnen? Auf Dauer, auf lange Sicht gesehen. Ja, g. G gewinnt, und zwar, da kann sich hier f noch so anstrengen, ist auch egal, ob wir jetzt eine Steigung von 2 nehmen, wir können auch eine Steigung von 1000 nehmen. F ist eine Gerade und hat eine konstante Steigung. So, dieses hier ist eine Parabel, das heißt also, es kommt einfach irgendwann mal die Stelle, wo diese Parabel das f überholen wird. Und deswegen sagen wir, die Funktion f ist in der Komplexitätsklasse oder wird dominiert von, liegt unterhalb von der Funktion g. Ja? Und wir suchen jetzt für alle Algorithmen heute, morgen, nächste Woche und so weiter immer wieder nach der Komplexitätsklasse, die unser Algorithmus hat. Das heißt, wenn wir einen Algorithmus formulieren, dann müssen wir immer überlegen, in welcher Komplexitätsklasse liegt er. Und ich schreibe jetzt mal so die wichtigsten an. Einige davon haben wir auch schon mal kennengelernt. Ja, also am liebsten sind uns Algorithmen, die mit Logarithmus n laufen. Ja, also wenn wir an dieses selbe Bild denken, ja, der Logarithmus, der geht irgendwie hier so extrem gutmütig ganz flach zur Seite weg. Weil solche Algorithmen entstehen dadurch, dass ich mein Problem immer wieder halbieren darf. Und dann habe ich nur Logarithmus n Aufrufe. Ja, das heißt also, dieses ist beispielsweise entstanden, nochmal zur Erinnerung, bei der binären Suche. Wenn ein Array bereits sortiert ist und ich konnte immer meinen Input halbieren, dann brauche ich nur log n Schritte. So. Dann ist eine Komplexitätsklasse n. Ja, die tritt dann auf, wenn wir beispielsweise lineare Suche haben. Lineare Suche. Also wenn aus irgendeinem Grunde wir nichts anderes machen können, als vorne anfangen und klack, 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 klack bis nach hinten durchlaufen, dann machen wir also n Schritte und deswegen ist dieser Algorithmus dann in der Komplexitätsklasse O von n. Ja, binäre Suche ist in der Komplexitätsklasse O von log n. So, was käme jetzt hier als nächstes? Was ist schon so ein bisschen mehr als n? Ein bisschen mehr als n wäre beispielsweise n mal log n. Ja? Also n mal log n ist natürlich mehr als n. Ja? Das heißt also, es ist so ein bisschen steiler. Ja? Das wäre n mal log n. Da werden wir dann nächste Woche merken, n mal log n, das sind Verfahren, ja, ich sag mal schlaues Sortieren. Also die Sortierverfahren, die so ein bisschen cleverer sind als das, was einem selbst einfallen würde, sie liegen in der Komplexitätsklasse n mal log n. So, daneben wäre jetzt beispielsweise n Quadrat. Das heißt, n Quadrat, ja, ist auf dieser Grafik hier, ist steiler als n mal log n. Also alle diese Komplexitätsklassen, die sind also echt unterschiedlich. Ja? Das heißt also, es gibt Algorithmen, die sind dann eben in dieser Klasse, aber nicht in der darunter. Die sind also wirklich deutlich langsamer. So, n Quadrat entsteht beispielsweise beim dummen Sortieren. Ja, wenn Sie irgendwie Blatt Karten auf der Hand haben, die alle irgendwie gekraut und rühm durcheinander sind und sie fangen an, die ganz systematisch zu sortieren. Sie nehmen immer eine Karte, die falsch steckt und schieben die dahin, wo sie hingehört. Das ist so der allereinfachste Sortieralgorithmus. Ja? Der braucht n Quadrat, werden wir nächste Woche kennenlernen. So, n Quadrat ist immer noch besser als n hoch 3. Ja? Und n hoch 3 ist immer noch besser als n hoch 42. Ja, aber alle diese n hoch irgendwas sind alle noch gutmütig, werden wir gleich mal auf einer Folie sehen. Ganz schlimm wird es bei 2 hoch n. Ja, 2 hoch n würden Sie vermutlich nicht vermeiden können, wenn Ihr Algorithmus alle Teilmengen ausrechnen muss. Also wenn Sie eine Gesamtheit haben von n Objekten, Zahlen, Namen oder wie auch immer und Sie müssen irgendwie sämtliche Teilmengen über diese n Objekte bilden, dann werden Sie feststellen, es gibt eben 2 hoch n verschiedene Teilmengen aus n Objekten und deswegen, je nachdem wie Ihre Fragestellung lautet, lässt sich das eventuell nicht vermeiden, dass Sie alle diese 2 hoch n Teilmengen sich anschauen. Und dann haben Sie, schwupps, einen Algorithmus in der Komplexitätsklasse O von 2 hoch n. Ja, der ist schon schlimm genug, aber noch schlimmer ist es natürlich, wenn Sie einen Algorithmus haben mit 3 hoch n. Ja, und noch schlimmer ist es, wenn Sie einen Algorithmus haben von n Fakultät. Das ist also auch noch mal deutlich mehr als 3 hoch n. So, ich habe hier mal, das haben Sie ja auch im Skript, die wichtigsten Komplexitätsklassen mal aufgeführt. Also, wenn wir eine Komplexitätsklasse haben von O von N beispielsweise und ich lege jetzt hier Rechenzeiten mit der Stoppuhr gestoppt auf, dann müssen wir natürlich irgendwie einfach eine Annahme machen. wie viele Schritte, ja, jetzt oder wie lange es dauert, einen Schritt auszuführen. Ich mache jetzt einfach die simple Annahme, wir machen 1 Million Schritte in einer Sekunde. Wir können auch 1 Milliarde nehmen oder irgendwie fast Fantastillion, das ist jetzt egal. Es reicht jetzt, wenn wir hier mal für 1 Million Schritte pro Sekunde ausrechnen, wie viele Sekunden dann der Algorithmus braucht. So, und Sie sehen, wenn ich jetzt einen Algorithmus habe, der logarithmische Laufzeit hat, dann ist es eigentlich fast egal, ob ich dem als Input 10, 20, 30, 40 oder 50 gebe. Der braucht wenige Mikrosekunden und damit ist er fertig. Ja? Also Logarithmus ist irgendwie ratzfatz fertig. So, jetzt kommt der Linearzeitalgorithmus. Das wären jetzt die Rechenzeiten, wenn ich einen Algorithmus habe, der mit O von N läuft. Ja? Wie beispielsweise so lineares Suchen. Ja, und da sehen Sie, auch da sind die Rechenzeiten extrem moderat. Für 10, 20, 30, 40 brauche ich eben 10 Mikrosekunden oder 20 oder 30 oder 40. Das ist eigentlich letztendlich egal. Das ist alles, das eine ist so schnell und das andere ist so schnell. Ja, beides ist sofort zu Ende. So, jetzt n mal log n ist auch noch sehr gutmütig zu uns. Ja, Sie sehen, dass also selbst bei den hohen Parametern bei 40, 50, 60 liege ich immer noch deutlich unter einer Sekunde. Ja, ich habe eben jetzt 354 Mikrosekunden. So what? Das ist alles gutartig. N Quadrat ist immer noch gutartig. Ja, bei N Quadrat bin ich jetzt hinten bei N gleich 60, ja, bei 3,6 Millisekunden angelangt. Da kann keiner meckern, das sind alles super Rechenzeiten. Bei N hoch 3, ja gut, da habe ich jetzt statt 3,6 Millisekunden 216 Millisekunden, ist immer noch unterhalb einer Sekunde. So, jetzt wirft es uns aus der Bahn 2 hoch N. Ja, Sie sehen, die Rechenzeiten bei 2 hoch N sind bei N gleich 30 bereits 18 Minuten, dann kommen 13 Tage, 36 Jahre, 366 Jahrhunderte. Ja, das heißt also, solange Sie einen Algorithmus haben, der ein festes Polynom hat, n hoch 3, n hoch 7, ja, sind Sie eigentlich auf der sicheren Seite. Wenn Sie einen Algorithmus haben, der mit 2 hoch n läuft, dann haben Sie schon für einen Input der Größe 60, 366 Jahre, jetzt gehen wir auch 3 hoch n, ja, da sind wir bei 10 hoch 13 Jahrhunderten und bei n-Fakultät, da ist jenseits von Gut und Böse, ja, da sind wir schon hier für ganz kleine n sind wir schon bei 771 Jahrhunderten und bei n gleich 60 bei 10 hoch 66 Jahrhunderte. Ja, das heißt also, es wird jetzt im Verlauf der Veranstaltung immer darauf ankommen, unsere Algorithmen so zu formulieren, dass sie in einer kleinen Komplexitätsklasse sind und wir müssen uns immer Gedanken machen, wie können wir diese Laufzeit jetzt nachweisen oder wie können wir argumentieren, dass die Laufzeit so und so ist. Ja, und ich möchte nochmal auf einen wichtigen Punkt hinweisen, wie gefährlich so ein 2 hoch n Algorithmus ist. Also stellen Sie sich vor, Sie sind bei der Firma Hellmann zuständig für die Disposition und Sie haben jetzt die Software geschrieben, die also diese Tour plant. Das ist ja eigentlich ein N-Fakultät-Algorithmus, weil wenn wir N-Kunden haben, dann gibt es ja N-Fakultät-Möglichkeiten, diese Kunden anzuordnen. Aber man kann jetzt mit Dynamic Programming dieses Traveling Salesman Problem, also die Berechnung der günstigsten Rundreise, kann man auch in einen Exponentialzeitalgorithmus überführen. Das heißt also, um die optimale Tour zu berechnen, würden wir 2 hoch n, also hätten wir einen Algorithmus mit O von 2 hoch n. So, jetzt nehmen wir an, Sie hätten also einen PC, auf dem morgens irgendwie um 6 Uhr Ihre Disposition läuft, um 7 Uhr kommen die Fahrer, ja, da muss die Tour fertig sein. Das heißt also, Sie haben eine Stunde Zeit. Und Ihr Programm braucht diese Stunde, ja, und Sie schaffen es jetzt, 120 Adressen in die richtige Reihenfolge zu bringen. Also 120 Orte oder Ortschaften oder Straßen ist ja irgendwie egal. So, und jetzt ahnen Sie, dass die Zahl der Kunden, die da mit berücksichtigt werden müssen, dass die jetzt demnächst steigen wird. Und Sie sagen zu Ihrem Chef, also mit der Möhre, die ich hier habe, um meine Tour zu berechnen, das wird auf Dauer nicht gut gehen. So, und ihr Chef ist jetzt ganz großzügig und er sagt, okay, wir kaufen jetzt hier den Super-Duper-Power-Century, wie auch immer, Computer. Und zwar ist der 1000-mal schneller als der PC, den wir jetzt haben. Die Stunde Rechenzeit muss bleiben. Da ist nichts zu machen. Um 7 Uhr kommt der Fahrer und er will losfahren. Wir haben jetzt nur einen 1000-mal schnelleren Rechner. Und wir haben aber weiterhin nur eine Stunde Zeit. So, tuscheln Sie mit Ihrem Nachbarn, wie viele Adressen Sie jetzt verarbeiten können. Überlegen Sie mal, wie viele Adressen Sie jetzt verarbeiten können. Der Rechner ist 1000-mal so schnell wie der, den Sie hatten. Sie haben einen 2 hoch n Algorithmus und Sie haben weiterhin eine Stunde Zeit. So, genug gemurmelt. Frage? Ach so, Sie wollen eine Antwort sagen, nämlich? Wie viel? 130 wurde hier genannt. Andere Antworten? Alle damit einverstanden? Es sind 130. Wo kommt das her? Also, wenn wir einen 2 hoch n Algorithmus haben, dann bedeutet das, wenn der Input um 1 größer wird, verdoppelt sich die Rechenzeit. Das heißt, wenn Sie 120 Städte haben zum Optimieren und Sie nehmen eine dazu, dann brauchen Sie bereits 2 Stunden. Das ist das Drama bei dem Exponentialzeitalgorithmen. Jede weitere Stadt verdoppelt die bisherige Rechenzeit. So, und wenn Sie also 10-mal etwas dazu tun, dann wird 10-mal verdoppelt. Und 10-mal verdoppelt bedeutet 2 hoch 10 ist 1024. Das heißt, wenn der Input um 10 größer wird, brauchen Sie 1024-mal so viel Zeit. Und da Sie ja jetzt einen Rechner hatten, der also 1000-mal so schnell war wie Ihr bisheriger, ja, sind Sie jetzt in derselben Zeit fertig und Sie haben jetzt mal gerade geschafft, 10 Adressen mehr zu verarbeiten. Ja, also Exponentialzeit, ganz bedenklich, funktioniert nur für ganz kleine Problemgrößen. Ja? Deswegen muss man dann bei solchen Problemen, die eigentlich einen 2 hoch n Algorithmus verlangen, sich mit einer Näherung zufrieden geben. Man muss also dann ein Verfahren entwickeln, welches nicht die optimale Lösung findet, sondern eine, die ist suboptimal, die aber jetzt von der optimalen nicht beliebig weit entfernt ist. So, wenn wir jetzt im weiteren Verlauf unsere Algorithmen analysieren, was die für eine Laufzeit haben, dann werden wir auch manchmal überlegen, was haben die denn für einen Speicherbedarf? Ja? Linearer Speicher, quadratischer Speicher, logarithmischer Speicher, das sind alles wieder Aussagen, die genauso wie lineare Laufzeit, quadratische Laufzeit, logarithmische Laufzeit Sinn machen. Ja, wir brauchen eine gewisse Menge Zeit in unseren ominösen Schritten gemessen, wobei wir ja jetzt durch diesen O-Kalkül praktisch vermieden haben zu sagen, was ist jetzt eigentlich ein Schritt. Also sowas wie 3 mal 4 ist sicherlich ein Schritt, aber 3 mal 4 plus 12 ist auch ein Schritt. Ja, das geht ja alles irgendwie im Rauschen dieser Konstante unter. Entscheidend ist das Wachstum, was hinterher durch die 2 hoch n oder n mal log n gegeben wird. So, und diese Aussagen machen wir für die Laufzeit und manchmal auch für den Speicherbedarf. Ja, dann werden wir oft sagen, den Best Case, den Average Case und den Worst Case. Also, wenn wir einen Input haben mit n Daten, dann können wir extrem Glück haben und das Problem ist, in kurzer Zeit zu lösen. Das wäre also dann der Best Case. Ja, wenn uns jemand wohlgesonnen ist, dann gibt er uns Enddaten, aber wir sind schon nach relativ kurzer Zeit fertig, weil die Daten gerade so glücklich angelegt sind, werden wir gleich an den Beispielen sehen. Oder aber wir rechnen mit dem Worst Case, also wenn uns jemand ärgern will, dann würde er uns auch N-Daten geben, aber die sind jetzt so blöde angeordnet, dass wir bei denen eine möglichst lange Rechenzeit brauchen. Das wäre der Worst Case. So, den Best Case und den Worst Case können wir uns oft leicht ableiten. Der Average Case, also den kann man nur in ganz seltenen Fällen ausrechnen, weil wir natürlich beim Average Case eine Aussage machen müssen über die Gesamtheit aller möglichen Inputs. Das ist natürlich nicht immer klar, was das heißt, was ist denn überhaupt die Menge aller Eingaben. Ja, werden wir auch in den Beispielen konkret sehen. So, was wir heute und morgen machen, das sind die sogenannten oberen Schranken. Also eine obere Schranke entsteht durch den Algorithmus, der also ganz konkret eine gewisse Laufzeit hat. Und das, wir nennen das obere Schranke, weil jemand anders, der noch schlauer ist als wir, eventuell das ja schneller schafft. Also ein Algorithmus, der beispielsweise 3 hoch n braucht, etabliert zunächst mal so quasi als ersten Vorschlag eine obere Schranke von 3 hoch n. Und vielleicht kommt 2 Tage später jemand anders und sagt, ich kann es aber besser, ich kann es in 2 hoch n. Dann würde die obere Schranke jetzt nach unten rutschen. Ja, also eine obere Schranke hängt an einem konkreten Algorithmus und etabliert eine konkrete Laufzeit. Ganz schwierig wird es, wenn wir von der unteren Schranke reden, weil die untere Schranke, die hängt am Problem und macht eine Aussage darüber, welche Laufzeit jeder Algorithmus mindestens haben muss. Also denken wir mal an das Problem, wir suchen in einem Array das Minimum. Was ist da eine untere Schranke? Wie viele Schritte muss jeder Algorithmus mindestens machen, wenn er aus N-Daten die kleinste herausfinden möchte? Ja. Nee, ich behaupte mal, wenn er nur einen Schritt macht, kann er nicht wissen, dass er das Minimum gefunden hat. Sondern, ja. Ja, ich muss bei n Zahlen auf jeden Fall jede Zahl einmal anschauen, sonst kann ich nicht sicher sein, dass ich das Minimum gefunden habe. Und deswegen ist also die untere Schranke fürs Minimum suchen O von n. Die obere Schranke fürs Minimum suchen, wenn wir einen konkreten Algorithmus nehmen, ist natürlich auch O von n. Den haben wir ja schon gesehen. Da laufen wir einmal durch, da finden wir das Minimum. Das heißt, in diesem Falle sind also jetzt obere und untere Schranken identisch und damit kennen wir exakt die Komplexität dieses Problems. So, jetzt ist eine wichtige Frage, was ist eigentlich immer das N, wenn hier von N die Rede ist? Ja? Was meinen wir mit dem N? Und das ist in der Tat etwas verwirrend, weil das variiert von Problem zu Problem. Also, das Gängigste ist sicherlich, das N ist die Anzahl der Daten. Also, nächste Woche sortieren wir und dann bekommen Sie N-Daten, sagen wir mal N-Zahlen, und dann müssen Sie sagen, mein Sortieralgorithmus benötigt N-Quadrat-Schritte. Das heißt, das N gibt an, wie viele Zahlen denn auf dem Input zu erwarten sind oder wie viele Zahlen Sie da bekommen. Und dann soll Ihre Komplexität sagen, wie viele Schritte machen Sie denn in Abhängigkeit von dem N. Wenn wir die Anzahl der Daten mit dem N bezeichnen, dann gehen wir davon aus, dass die Daten alle eine beschränkte Größe haben. Wenn das Integers sind, dann wissen wir ja, Sie können da jetzt nicht beliebig große Zahlen eingeben. Deswegen ist sozusagen die N die Zahl der Daten, die aber alle eine beschränkte Größe haben. Es gibt aber auch Probleme, da ist N, da haben Sie nicht viele, viele Zahlen, sondern da haben Sie nur eine Zahl oder zwei. Nämlich welches? Welches Problem haben wir gehabt, wo wir nur ein oder zwei Zahlen als Input gehabt haben? Oder nur eine? Welches Problem hatte nur eine? Ja, also der größte gemeinsame Teiler hatte ja nur zwei Zahlen. Da müssen natürlich, damit dieses Problem jetzt beliebig kompliziert werden kann, müssten wir natürlich erlauben, dass diese Zahlen auch immer größer werden dürfen. Oder bei den Türmen von Hanoi. Ja, die Türme von Hanoi war der Input nur eine Zahl, nämlich wie viele Scheiben sie bewegen wollen. Wenn also das N den Wert der Eingabezahl bezeichnet. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen was anderes als die Anzahl der Daten. Aber wir müssen dann dabei sagen, in diesem Falle, wenn wir jetzt auch mal einen O von 2 hoch N Algorithmus haben, dann müssten wir sagen, wobei N der Wert der Eingabezahl ist. So, und die dritte Möglichkeit ist, dass das N die Länge der Codierung ist. Also, Sie können sich sicherlich vorstellen, dass wir auch einen Input haben können, der jetzt nicht einfach nur aus vielen, vielen Zahlen besteht, die hintereinander stehen, sondern der Input hat vielleicht jetzt die Aufgabe, einen komplizierteren Sachverhalt zu beschreiben. Ja? Und dieser Beschreibung hat eine gewisse Länge, eine gewisse Zahl von Bits. Und das ist jetzt das N. Und in Abhängigkeit von diesem N wird dann die Laufzeit angegeben. So, das klingt jetzt alles so ein bisschen verwirrend und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach jetzt mal mit so ein paar Beispielen an und jedes Mal untersuchen wir, in welcher Komplexitätsklasse liegt das Problem. Ja? Also nehmen wir mal das allereinfachste Problem, was wir hatten, wenn wir also n Zahlen haben. Wir suchen das Minimum. Den Algorithmus haben wir ja schon gehabt. Ja, der ist so kurz, ich kann ihn noch mal hinschreiben. Also, wir nehmen als Minimum an, sozusagen als vorläufiges Minimum, nehmen wir die nullte Stelle des Arrays und dann rasen wir durch dieses Array durch und schauen, ob wir noch was Kleineres finden. Ja, das heißt also, wir haben eine Schleife vor i gleich 1, i kleiner n, i++, also ich schreibe jetzt hier immer als obere Grenze n hin, weil ich davon ausgehe, dass unsere Arrays, die wir haben, die Länge n haben. Ja? Also vor i gleich 1, i kleiner n, i++, if a an der Stelle i ist kleiner als min, ja, was machen wir dann? Wenn wir etwas finden, was noch kleiner, wir hätten es nicht für möglich gehalten, aber wir finden etwas, was noch kleiner ist als das, was wir bisher als für das Kleinste gehalten haben, ja? Bitte? Ja, aber welche Variable daten wir jetzt ab? Min, ja? Das heißt, wir schreiben, was schreiben wir? Min? Ja. Das ist der Algorithmus. Wir gehen durch das Array durch und wenn wir etwas Kleineres finden als unser vorläufig Kleinstes, dann daten wir unser vorläufig Kleinstes ab. Den Algorithmus haben wir ja schon gehabt. So, das ist jetzt irgendwie so zum Warmwerden der Klassiker, wo wir jetzt unser O-Kalkül dran üben können. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, dieser Algorithmus braucht im Best Case, im Average Case und im Worst Case, wie viele Schritte? In welcher Komplexitätsklasse liegt dieser Algorithmus? Machen wir erstmal den Worst Case. Wenn uns jemand ärgern möchte, wenn uns jemand N-Daten gibt und die ordnet er so an, dass wir möglichst viel Arbeit haben, wie viele Schritte werden wir dann für diese N-Daten brauchen? Ja. N-Schritte. Wir müssen irgendwo anfangen, ob vorne oder hinten, ist völlig egal, aber wir müssen jede Zahl einmal anschauen, sonst können wir nicht sicher sein, dass wir das Minimum gefunden haben. Das heißt, die Komplexitätsklasse für den Worst Case ist O von N. Das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. So, jetzt nehme ich mal das andere Extrem. Wenn uns jemand wohlgesonnen ist und möchte uns die Arbeit möglichst leicht machen, Vorsicht, Fangfrage, Er möchte uns die Arbeit möglichst leicht machen. Er gibt uns N-Zahlen. Wir sollen das Minimum suchen und er möchte uns die Arbeit möglichst leicht machen. Wie viele Schritte müssen wir machen? Nein, das ist jetzt falsch. Warum ist ein Schritt falsch? Keinen? Ja, ist. Ja, aber das wissen Sie ja an der Stelle noch nicht. Das haben Sie jetzt einfach ja nur hier sozusagen angenommen und Sie müssen ja jetzt noch einmal komplett da durchgehen, egal wie die Daten angeordnet sind, auch wenn das Minimum vorne ist. Sie müssen bis hinten durchlaufen und deswegen ist jetzt. Bitte? Logarithmus? Das habe ich jetzt mal überhört. Wie kommen Sie auf Logarithmus? Die Daten sind ja nicht geordnet. Wir haben keine Annahme über die Ordnung. Also auch im Best Case. Auch im Best Case. Also so nett kann jemand gar nicht sein zu uns, dass wir nicht alle Daten einmal anschauen müssen. Und deswegen hat dieser Algorithmus im Best Case auch die Laufzeit O von N. Ja? Egal, wo das Minimum versteckt ist, wir müssen alle einmal anschauen und deswegen ist die Laufzeit im günstigsten Fall auch O von N. So, in diesem Falle ist jetzt klar, was das Average ist. Ja? Wenn es also im schlimmsten Falle O von N ist und im günstigsten Fall O von N ist, dann ist es also jedes Mal O von N und deswegen ist der Average Case ist jetzt auch O von N. Das ist einer der wenigen Beispiele, wo wir den jetzt einfach sofort hinschreiben können. Okay. So, jetzt nehmen wir ein etwas schwierigeres Problem. Sie haben wieder ein Array mit Daten und Sie möchten herausfinden, sind in diesem Array zwei Daten identisch? Ist die Fragestellung klar? Sie haben irgendwie ein Array mit vielen Daten, alles sagen wir mal Integers, und Sie wollen herausfinden, ist da ein doppeltes Datum drin oder gibt es eine Zahl, die da ein zweites Mal drin vorkommt? Wie könnte man so etwas herausfinden? Wie kann man sowas herausfinden? Ob in einem Array zweimal die gleiche Zahl drin steht? Ja.
Ich gucke mir zuerst die erste Zahl an. Ja. Dann alle Zahlen, die dahinter sind.
Richtig.
Dann springe ich zur zweiten Zahl.
Ja.
Wieder alle Zahlen, die dahinter sind.
Genau. Ja, das ist ein Zwei-Zeigefinger-Algorithmus. Also, wenn das Array, ja, das sind alle die Daten. Ja, so, und ich fange mit dem linken Zeigefinger an der linken Stelle an und schaue nach, bist du gleich, bist du gleich, bist du gleich, bist du gleich und so weiter. Und wenn ich hinten angekommen bin, ja, und ich habe immer noch keinen gefunden, dann rücke ich den linken Zeigefinger eins weiter und frage dasselbe nochmal. Ist jetzt nicht besonders clever, aber das wäre ein Algorithmus. Ja? So, wie würden wir den in Java hinschreiben? Also, wir hätten irgendwie so ein Boolean gefunden. Ja, das setze ich mal zu Beginn auf false. Noch haben wir ja nichts gefunden. Und jetzt kommen zwei ineinander geschachtelte Vorschleifen. Ja? Die eine Schleife fängt an vor i gleich 0. Bis wohin läuft die? Bis wohin läuft der linke Zeigefinger, den ich mit dem Index i beschreibe? Bis wohin läuft der? Was sagen die anderen? Bis n? Bis n minus 1. Und zwar deswegen, weil ich muss ja immer noch einen rechten haben, mit dem ich ihn vergleiche. Und deswegen darf ich mit dem ersten nicht bis ganz zum Ende laufen. Ja? Also ich mache hier nicht die übliche Schleife vor i gleich 0, i kleiner n, sondern i kleiner n minus 1, ja, i plus plus. So, und jetzt kommt die Vorschleife. Schauen Sie nicht ins Skript, denken Sie nach. Wo fängt die Vorschleife an? Vor. Wo fängt die Vorschleife an? I gleich 1, was sagen die anderen? Also erstmal J, ja, aber ich behaupte, 1 ist keine gute Idee. Ja, also, wir wollten ja mit dem rechten Finger, wenn hier mein linker Finger steht, ich habe hier die alle jetzt verglichen, ja, jetzt rücke ich den linken eins weiter und jetzt gehe ich ja wieder den Rest durch. Ja, das heißt also, ich würde also immer anfangen an der Stelle I plus 1, 1 rechts von dem linken Zeigefinger. J kleiner, bis wohin lasse ich J laufen? Kleiner N, J plus plus. Und was teste ich jetzt? Was teste ich jetzt? Ich will ja jetzt testen, ob, ja? Laut, if? Nein, nicht I gleich J, nicht I gleich J. Bitte? Das R, ach so, das R heißt A, ja? Genau, also if A von I ist gleich A von J, dann habe ich es gefunden gleich true, ja? So, und wenn ich jetzt diese boolesche Variable habe, das habe ich jetzt versäumt hier einzubauen, dann kann ich natürlich an dieser Stelle hier nicht nur fragen, bin ich mit dem I jetzt schon, bin ich mit dem I immer noch im grünen Bereich, sondern bin ich auch immer noch in dem Status not gefunden. Ja, aber das ist jetzt eigentlich, sagen wir mal, für die Analyse jetzt nebensächlich. Wir können auch jetzt einfach davon ausgehen, wir lassen das I von links bis fast nach rechts laufen und wir lassen das J immer beginnend rechts von dem I nach rechts laufen. So, das ist der Algorithmus. Jetzt kommt die Analyse im O-Kalkül. Wie viele Vergleiche, also die hier, das ist jetzt sozusagen der Schritt. Ja, da passiert was. Es wird jetzt getestet hier. Es wird jetzt getestet, ob da diese beiden Zahlen gleich sind. Wie oft mache ich das? Ich behaupte mal, dass man das hier noch ganz gut ausrechnen kann. Wie oft mache ich das? Also, ich fange an mit dem linken Zeigefinger, da steht er auf 0. Wie viele Vergleiche mache ich auf dem Weg nach rechts? Sozusagen, wie oft wird das J eins weitergesetzt? N minus 1 mal. Das ist also sozusagen die Arbeit, die Zahl der Schritte, ja, beim ersten Durchlauf. So, jetzt rücke ich den Zeigefinger 1 weiter. Wie viele Schritte kommen jetzt im nächsten Durchlauf dazu? Ja, genau. Plus N minus 2. Dann plus N minus 3 und so weiter. Ganz zum Schluss kommt nur noch einer. So, und an diesem Beispiel sehen Sie, wenn wir sagen Schritte, ja, dann müssen wir jetzt nicht uns festlegen, ob dieser Test hier, ob das ein oder zwei oder vier Schritte sind oder sieben und ob wir da noch irgendwie hier eine weitere Zuweisung machen. Ja, im O-Kalkül fallen alle diese Schrittdiskussionen unter den Tisch, weil wir nur auf die asymptotische Laufzeit achten. Ja, 7 mal n. Und 4 mal n und 42 mal n ist alles dasselbe, ist alles in der Komplexitätsklasse O von n. So, jetzt ist die Frage, n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3 und so weiter plus 1 Schritte. Was, wie viel ist das? Kennen Sie die Geschichte vom kleinen Gauss? Ja, der Mathematiker Gauss, als er in der Volksschule war, hat der Lehrer gedacht, die Kinder sollen jetzt erstmal eine Weile beschäftigt sein und hat gesagt, zählt mal die Zahlen von 1 bis 1000 zusammen. Und hatte gedacht, dann sind die erstmal jetzt beschäftigt. Und dann hat der kleine Gauss sofort aufgezeigt und hat gesagt, der ist ja ganz einfach. Ich nehme die erste Zahl und die letzte, ja, ist 1001. Dann nehme ich die zweite Zahl und die vorletzte ist auch 1001. Und das Ganze muss ich ja offenbar 500 Mal machen. Ja, also kommt da raus 500 mal 1001. Dann hat er irgendwie eine Ohrfeige gekriegt, weil es ist immer okay, schlauer zu sein als der Lehrer, aber man darf es nicht sagen. Ja? So, das heißt, dieses hier ist jetzt die Formel, ja? I gleich 1 bis n minus 1 i. Wir addieren jetzt die Zahlen von 1 bis n minus 1 und daraus kommt die Zahl n mal n minus 1 halbe. Wenn ich also dieses aufaddiere, dann mache ich n mal n minus 1 halbe Schritte. So, jetzt mal rekapitulieren, was wir bisher gelernt haben. In welcher Komplexitätsklasse ist jetzt dieser Algorithmus, wenn der n mal n minus 1 halbe Schritte macht? Was ist das jetzt für eine Komplexitätsklasse? Ja, n Quadrat. Warum n Quadrat? Weil, wenn wir dieses hier jetzt ausmultiplizieren, ja, diese Formel ausmultiplizieren, dann steht da n Quadrat minus n halbe. So, und da sehen Sie, ob hier noch ein n ist und hier halbe steht oder 14 oder irgendetwas, es ändert nichts daran, dass hier diese dicke, fette n Quadrat steht und die dominiert den ganzen Ausdruck. Und deswegen ist dieser Algorithmus ein n-Quadrat-Algorithmus. Obwohl er in seinen beiden Schleifen ja gar nicht immer wieder von vorne anfängt. An dieser Stelle waren wir ja mächtig stolz, dass wir immer da mit dem J eingestiegen sind, wo das I ja schon gewesen ist. Und dadurch haben wir ja auch Rechenzeit gespart. Wir hätten ja auch so blöde sein können und wir wären also immer, wenn das I eins weiterrückt, hätten wir ja mit dem J wieder vorne einsteigen können. Dann hätten wir also N mal N gehabt. Ja? Aber wie wir jetzt auf diese Analyse hier sehen, ist die Formel, die dabei rumkommt, die hat eben zwar hier noch so ein N und dann ein halb, das ändert aber nichts daran, dass wir in der Komplexitätsklasse O von N Quadrat sind. Ja? Das heißt also, dieser Algorithmus, der überprüft, ob in einem Array von n Zahlen eine Doublette drin ist, ist ein O von n Quadrat Algorithmus. Ja. Ja, klar. Ja, klar. Also, wenn wir hier immer vorne angefangen hätten, ja, dann hätten wir, dann käme hier, dann wäre diese Summe, wäre im Wesentlichen n Quadrat gewesen, ja, weil wir ja n mal n Schritte machen. Ist egal, ob Sie n minus 1 mal n Schritte machen oder n minus 1 mal n minus 1 Schritte machen, das Ganze ist einfach in der Nähe von n Quadrat und deswegen ist die Komplexitätsklasse hier n Quadrat. Ach so, diese, ja. Warum? Nein, Sie dürfen ja sogar, also Sie dürfen ja praktisch bei dem G dürfen Sie ja sogar noch irgendwie ein C davor schreiben. Nein, die ist nicht von N abhängig. Also G ist ja jetzt Quadrat. Also das G ist N Quadrat. Und dieser Algorithmus liegt in der Komplexitätsklasse von n Quadrat, weil es gibt eben eine Konstante c und n0. Ja, die n0 können Sie einfach sagen, das gilt bereits ab n gleich 1. Und die Konstante c, die Sie wählen können, ist irgendwie von mir aus 2 oder 5, ist auch egal. Und damit liegt jetzt die Zahl der Schritte, die Ihr Algorithmus macht, die liegt unterhalb von irgendeinem c mal n Quadrat. Nehmen Sie als c einfach 2. Ja, aber n Quadrat plus n liegt immer noch unterhalb von n Quadrat, wenn Sie da eine Konstante vorschreiben. Sie sind immer noch dominiert. Sie sind also beide Funktionen sind jetzt sozusagen in derselben. Ja, okay, gut. So, jetzt möchte ich, wenn Sie jetzt denken, das habe ich verstanden, Sie etwas verwirren, indem ich jetzt eine ähnliche Schleife hinschreibe. Und dann merken wir, dass diese Komplexitätsklasse jetzt doch nicht stimmt. Also hierfür ist sie jetzt richtig. Wir stellen uns jetzt folgendes Problem vor. Ich habe eine Matrix und möchte alle Elemente in der Matrix addieren. Ja? Also ich habe praktisch so etwas. Ein Integer Array m gleich new Integer. Also ich habe irgendwie eine quadratische Matrix m und ich möchte alle Werte in dieser Matrix aufaddieren. Das Programm dafür lautet ja offenbar wie folgt. For i gleich 0, i kleiner n, i plus plus. For j gleich 0, j kleiner n, j plus plus. S ist gleich s plus m an der Stelle i j. Also s ist eine Integer-Variable, die habe ich zu Beginn auf 0 gesetzt. Und jetzt laufe ich durch alle Komponenten meiner Matrix durch und addiere die alle auf. Ich habe hier also eine Schleife, die läuft bis n. Ich habe da drin eine weitere Schleife, die läuft bis n. Und die Frage ist jetzt, das ist jetzt in der Tat eine fiese Frage, was hat dieses Programm jetzt für eine Komplexität im O-Kalkül? Dies sieht ja jetzt verdammt ähnlich aus wie dies hier, ne? Wir haben hier irgendwie eine Schleife, die läuft bis n minus 1 und da drin haben wir eine Schleife, die läuft bis n und dann wird irgendwie ein Schritt hier gemacht und hier wird auch nur ein Schritt gemacht. Was ist das für eine Komplexität dieser Algorithmus? Ja. Ja. Wir machen, das ist richtig, wir machen in der Tat n Quadratschritte. Ja? Aber ich behaupte mal, die Komplexitätsklasse ist nicht O von n Quadrat. Wer ahnt, wo hier sozusagen der Haken ist oder warum ist dieses Problem doch ein bisschen anders als das, was wir gerade hatten? Richtig. Genau. Wir haben, das ist hier so im Rauschen untergegangen, n Quadratdaten. Der Input, den Sie hier beackern sollen, ist eine Matrix der Größe n mal n. Und diese beiden Schleifen gucken jedes Element einmal an. Das heißt, wir haben n Quadratschritte auf einem Input der Größe n Quadrat und deswegen ist dies natürlich jetzt ein Algorithmus in der Komplexitätsklasse O von n. Ja? Weil wir messen die Laufzeit immer von der Größe des Inputs. Und wenn der Input sich verdoppelt, dann verdoppelt sich auch die Laufzeit, die vervierfacht sich nicht. Ja, das liegt einfach darin, das ist natürlich jetzt hier, habe ich nicht extra darauf hingewiesen, aber der Witz ist eben, wenn wir eine n mal n Matrix haben und brauchen dafür n mal n Schritte, dann brauchen wir genauso viele Schritte, wie wir Matrixelemente haben. Und das ist natürlich beschrieben durch die Aussage O von n. So, nehmen wir nochmal ein Problem, was ganz lustig klingt. Wir haben ein Array von Zeichen, da stehen nur Nullen und Einsen drin. Und wir wollen feststellen, befindet sich da eine Null drunter. Also wir haben ein Character Array und ich renne durch dieses Array und suche eine Null, also das Zeichen Null. Ja? Wie sieht das aus? For i gleich 0. I kleiner n und ich habe es noch nicht gefunden. Was muss ich also sagen? A an der Stelle i, wann muss ich also noch weitermachen? Ich suche ja nach der 0. Solange a von i verschieden ist von 0, ja, und solange ich noch nicht am Ende bin, mach ich weiter. Das ist der Algorithmus. Suche, untersuche, ob in dem Array A eine 0 ist. Wenn diese Schleife zu Ende ist, dann kann ich erklären, warum ich jetzt sozusagen hinten rausgeflogen bin. So, jetzt jeder muss jetzt wissen, was ist der Best Case? Ich habe ein Array von n Zeichen, alles also entweder 0 oder 1. Und mit diesem Algorithmus möchte ich feststellen, ob da eine 0 drin ist. Wenn mir jemand die Arbeit leicht machen wollte und er gibt mir n ganz spezielle Daten, wie viele Schritte brauche ich, um festzustellen, jo, da ist eine 0 drin? Ja, ein Schritt. Denn wenn ganz vorne schon die 0 ist, bin ich ja fertig. Ja? Das heißt also, der Best Case, wir sagen in diesem Falle, das ist so die Schreibweise, ist O von 1, konstante Zeit. Ist völlig egal, wie lang der ganze Rattenschwanz noch ist. Wir brauchen einen Schritt und damit sind wir fertig. So, was ist der Worst Case? Wenn uns jemand ärgern will, er gibt uns N Zeichen und wie viele Schritte brauchen wir, um festzustellen, da ist eine 0 drin? Ja. Richtig, ja, also im Worst Case ist es O von N, weil es könnte sein, dass zum Beispiel gar keine 0 drin ist oder die ist ganz hinten, also muss ich da einmal mich durchquälen und deswegen brauche ich O von N Zeichen. So, jetzt ist die Frage, was ist der Average Case? Ja, wie viel brauchen wir so im Mittel? Wie viele Schritte? Ja? Hier wurde jetzt gesagt N durch 2. Also zunächst mal, das ist auch etwas, was man, wenn man jetzt das O-Kalkül das erste Mal hört, was einem so sofort, sagen wir mal, als mögliche Antwort erscheint. N durch 2 ist zunächst mal im O-Kalkül nicht vorgesehen, ja? Weil N durch 2 ist dasselbe wie N. Also wenn wir jetzt praktisch über die asymptotische Laufzeit sprechen, ja, dann können wir nur sagen O von N, ja, oder O von N Quadrat oder wie auch immer, aber nicht O von N halbe. Ja? Jetzt würde man also... Das heißt, Ihre Antwort verstehe ich jetzt so, Sie sagen, im Average Case brauche ich im Wesentlichen bis zur Hälfte, also ist das auch O von N. Was meinen die anderen? Ja. Also, wir müssen jetzt, gut, dass Sie da nachhaken, wenn wir über den Average Case reden, dann müssen wir jetzt praktisch festlegen, was ist denn eine durchschnittliche Folge von Nullen und Einsen? Ja, und ich würde jetzt einfach, in diesem Falle können wir das, argumentieren, die durchschnittliche Folge ist so aufgebaut, an jeder Stelle ist mit gleicher Wahrscheinlichkeit eine 0 oder eine 1. Ja? So, und wenn wir nämlich jetzt ausrechnen wollen, wie viele Schritte wir da brauchen, wenn Sie mal in der Mathematik, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es schon, oder sonst kommen Sie da nächst zu, in der Wahrscheinlichkeitsrechnung den Erwartungswert bestimmen. Der Erwartungswert, den können Sie dadurch errechnen, indem Sie die Summe bilden über die jeweiligen Ereignisse multipliziert mit Ihrer Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit. Also, wie wahrscheinlich ist es, dass wir einen Schritt machen und dann die Antwort wissen? Wie wahrscheinlich ist das? Ein halb. Also, ein Schritt hat die Wahrscheinlichkeit ein halb. Und zwar deswegen, hatte ich ja vorhin gesagt, an jeder Stelle steht mit gleicher Wahrscheinlichkeit eine 0 oder eine 1. Deswegen haben wir beim allerersten Element mit der Chance 50-50 bereits die Antwort gefunden. Mit welcher Wahrscheinlichkeit machen wir zwei Schritte? Ja. Ein Viertel. Wie kommt dieses Viertel zustande? Ja. Genau. Also, zwei Schritte sind nur dadurch möglich, dass wir das erste Mal Pech haben, mit der Wahrscheinlichkeit ein halb, und beim nächsten Mal Glück haben, auch wieder mit der Wahrscheinlichkeit ein halb. Deswegen machen wir zwei Schritte mit der Wahrscheinlichkeit ein Viertel. Mit welcher Wahrscheinlichkeit machen wir drei Schritte? Ja. Ja, ein Achtel, weil wir müssen Pech haben, nochmal Pech haben und dann Glück haben. Das heißt also, drei Schritte haben die Wahrscheinlichkeit ein Achtel. So, und wenn Sie dieses jetzt hinschreiben als Formel, ja, dann sehen Sie, da haben Sie hier 1, 2, 3 und so weiter. Ja, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. Das heißt, hier steht folgende Formel: I mal 1 durch 2 hoch I. Und I läuft von 1 bis N. I mal 1 durch 2 hoch I. So, und das Interessante ist, wenn Sie diese Terme hier alle aufaddieren, also dieses ganze Geraffel hier, ja, ist interessanterweise kleiner als 2. So, jetzt alle kurz mal schlucken. Kleiner gleich 2. Hä? Was ist das jetzt für eine Komplexitätsklasse? Wenn wir also, wenn dieser Ausdruck hier, dieser Erwartungswert, wenn der kleiner als 2 ist, was ist das jetzt für eine Komplexitätsklasse für den Average Case? Ja. Nein, nein. Log n ist oft, ja, ist auch konstant. Ja, also dieser Algorithmus hat im Average Case konstante Laufzeit. Da denkt man ja, wie kann das denn sein? Das liegt ganz einfach daran, dass es so unwahrscheinlich ist, dass Sie da 6, 7, 8, 9 Mal reingreifen müssen, bis endlich mal eine Null kommt. Das heißt, natürlich haben Sie manchmal ganz lange Folgen, wo Sie n Schritte brauchen. Davon gibt es aber so wenig, dass die andere, die Mehrheit der Folgen, bereits nach 1 oder 2 oder 3 Schritten Ihnen erlaubt, den Algorithmus zu beenden. Und wenn wir dies eben nach dieser Formel hier aufaddieren, dann ist eben hier eine konstante Zahl von Schritten nur zu erwarten. Und deswegen ist der Algorithmus im Average Case hat er konstante Laufzeit. Ja, ich bringe dies jetzt als Beispiel nicht, weil das so aus dem Leben gegriffen ist. Wann sucht man schon mal nach Nullen in einem Array? Aber hier kann man eben tatsächlich analysieren, was der Average Case ist, weil hier der Eingaberaum so sauber definiert ist, nämlich die Folgen aller Arrays mit Nullen und Einsen, und wir machen die Annahme, an jeder Stelle steht mit derselben Wahrscheinlichkeit eine Null und steht mit derselben Wahrscheinlichkeit eine Eins. Ja? Deswegen ist dieses hier tatsächlich ableitbar. So, dann nehmen wir jetzt ein etwas realistischeren Algorithmus, und zwar wenn Sie im VI arbeiten und suchen nach einem String. Ja, da können Sie ja ein paar Kommandos zu eingeben und sind dann in der Lage, in einem großen String, das ist das gesamte Programm, einen kleinen String zu finden. Ja, so. Dieses Problem nennt man Pattern Matching. Und ich möchte das einfach mit 2 Character Arrays mal beschreiben. Also wir haben ein Character Array S, das ist der String, das ist also ein New Character Array bestehend aus, sagen wir mal, n Charaktern. Ja, das ist sozusagen der eine Teil des Inputs, und der andere Teil des Inputs ist ein Character Array P, ist gleich New Character Array bestehend aus m Zeichen. Das heißt, wenn man das sich so als Bild vorstellt, dann habe ich hier jetzt mein Array S, ja, das fängt an, indiziert zu werden bei 0 und endet bei n minus 1. Und dann habe ich noch ein kleines Array, das ist mein P, das wird indiziert von 0 bis m minus 1. Und die Frage ist, jetzt unabhängig von dem Problem am VI, das kommt ja in der Informatik oft vor, wir möchten überprüfen, ob dieser kleine String, ob der in dem großen String irgendwie vorkommt. Das nennt man Pattern Matching. Da gibt es jetzt ganz geniale Algorithmen, die wollen wir heute uns nicht anschauen, sondern den naiven Algorithmus nehmen. Wie stellen Sie fest, ob dieses Pattern P hier oben in dem großen String S enthalten ist? Wie macht man das? Da müsste jeder so eine naive Vorstellung haben. Ja, laut. Also wenn ich jetzt hier so mit den beiden Fingern durchgehe, was ist der Grund aufzuhören? Ja. Also, wenn ich es bis hier hinten hin schaffe, dann ist offenbar dieses Pattern an dieser Stelle gefunden. Aber was ist der andere Grund aufzuhören mit diesem hier durchgehen? Ja? Moment, also dies ist ja viel kürzer, dahin bin ich noch gar nicht. Ich bin hier vorne jetzt dabei und teste, ob die beiden irgendwie gleich sind. Und bei diesem Testen, behaupte ich mal, gibt es jetzt einen Grund, irgendwie diesen Versuch aufzugeben. Nämlich, welcher Grund ist das? Ja, Ungleichheit. Wenn ich hier bei diesem von links nach rechts gehen merke, das stimmt hier nicht. An dieser Stelle steht hier, sagen wir mal, ein X und hier steht jetzt ein Y. Dann sage ich, das war nichts. Und was muss ich jetzt machen? Ja. Laut. Also ich muss diesen Finger zurücknehmen. An welche Stelle? Ja, also sozusagen da und ein rechts davon. Ja, und dann, und den muss ich auch wieder nach vorne nehmen und dann mache ich jetzt den neuen Versuch. Ja, das heißt also, ich muss den linken Zeigefinger hier durchwandern lassen und jedes Mal, wenn der an einer bestimmten Stelle jetzt anfängt, jetzt sagt er, vielleicht klappt es ja diesmal, nehme ich den rechten Zeigefinger und lasse den jetzt parallel zu dem linken Zeigefinger hier durchgehen, in der Hoffnung, dass das immer gleich ist. Also das ist eine klassische ineinander geschachtelte Vorschleife. Ja? Also ich habe irgendwie so eine boolesche Variable gefunden, die setze ich mal auf false, ja? Und jetzt mache ich for i gleich 0, i kleiner, so ist jetzt nicht ganz so trivial, bis wohin läuft das i? Das i läuft nicht bis hier hinten hin, sondern bis wohin läuft das i? Ja. Ja, fast. Also, n minus m plus 1. Das ist sozusagen, ja, also, es läuft bis n minus m, aber das ist sozusagen die erste Stelle, wo es nicht mehr hin darf. Ja, weil es macht ja nur Sinn, so weit nach rechts zu laufen, dass dieser String auch noch komplett hier jetzt überprüft wird. Ja, also ist jetzt die obere Grenze hier, ist n minus m. Bis dahin geht es und plus 1 ist sozusagen die Stelle, die es nicht mehr erreichen darf. So, und natürlich muss es immer noch not gefunden sein. Ja? I plus plus. So, was mache ich jetzt für jedes feste I? Wo fängt das J an? Wo fängt das J an? Für ein festes I. Ich stehe jetzt hier an irgendeiner Stelle. Hier ist jetzt mein I. Ja? Und jetzt neuer Anlauf in der Hoffnung, vielleicht passt es jetzt hier. Wo fängt das J an zu laufen? Naja, ich habe ja hier ein Array. Das ist ja das Array P. Da fange ich natürlich mit 0 an. Vor J gleich 0. Was ist die Grenze, bis zu der das J laufen darf? Ja, M, genau. Aber was muss zusätzlich noch gelten? Also es reicht ja nicht, dass ich immer nur schaue, bin ich jetzt noch nicht hinten, sondern wann macht es nur Sinn, weiterzumachen? Was muss immer wieder jetzt gelten? Was muss hier noch gelten, damit es Sinn macht, den Index J hier durchlaufen zu lassen? Ja. Ich glaube, Sie meinen das Richtige. Also, P von J muss gleich sein wem? Ja. Ja, genau. Ja, also P ist dieses Array, ja, und S ist dieses Array. Und wenn ich also jetzt praktisch mit dem J hier anfange zu laufen und ich habe hier oben eine Position I, dann müssen die beiden natürlich komponentenweise übereinstimmen, nämlich P an der Stelle J muss immer übereinstimmen mit S an der Stelle I plus J. J++. So, und jetzt behaupte ich, kommt die Stunde der Entscheidung. Wenn ich hier jetzt hinkomme, was kann ich dann messerscharf folgern? Also die obere Schleife lässt das den linken Zeigefinger laufen. Die untere Schleife lässt den rechten Zeigefinger laufen. Und jetzt komme ich also hinter diese Schleife. Ich komme also jetzt hier hin. Wie kann ich jetzt feststellen, ob ich Erfolg habe oder nicht? Wann habe ich Erfolg gehabt? Wie lautet die Situation, damit ich jetzt endlich sagen kann, hurra? Ja. Ja, also if J ist gleich M, was gilt dann? Dann habe ich einen Treffer, dann habe ich einen Treffer und deswegen kann ich hier jetzt einfach hinschreiben, gefunden ist gleich true. Und damit sorge ich auch dafür, dass jetzt diese Schleife sofort aufhört, ja, weil ich bereits einen Treffer gefunden habe. So, jetzt können wir, dies ist der komplette Pattern-Matching-Algorithmus. Und jetzt wollen wir überlegen, was macht er im Best-Case, was macht er im Worst-Case, was macht er im Average-Case. Vielleicht können wir mal eben überlegen, was ist denn, ja, was ist der Best Case? Was ist der Best Case? Ja. Warum müssen Sie N mal nachgucken? Ja, aber Sie dürfen ja jetzt, also wir haben ja sozusagen als Input haben wir jetzt folgende Situation, nicht? Wir haben sozusagen und also das ist das N, ja, und dieses hier ist das Groß N und hier ist das Groß M. Ja, und wie jetzt der lange String und der kurze String, wie die sich zueinander verhalten, das wissen wir ja alle nicht. Und die Frage ist, können wir etwas konstruieren, was uns das Leben besonders einfach macht? Ja. Und weiterhin, was muss noch sein? Richtig, also wenn der kurz, also der, das Pattern P, hier ist das Pattern P, ja, und das ist der String S. Wenn das Pattern P nur aus einem Zeichen besteht und dieses Zeichen auch noch hier vorne ist, dann ist also ganz klar, dass der Best Case, der ist dann O von 1. So, jetzt ist die Frage, was ist der Worst Case? Wie sieht denn überhaupt so ein Pattern aus, damit es in dem String S möglichst lange nicht gefunden wird? Wie müssen die denn dann so ungefähr aussehen? Ja? Die müssen relativ identisch sein, aber trotzdem dürfen wir nicht sofort die Antwort haben. Also wenn Sie hier lauter A's haben und hier lauter A's haben, dann haben Sie natürlich auch schon nach einem Durchlauf die Antwort, nämlich der String ist da drin. Sie müssen jetzt irgendwie eine Anordnung haben, sodass Sie also möglichst lange irgendwie immer wieder versuchen und dann aber Pech haben. Wie sieht das denn aus? Also was besonders ungünstig ist, ist zum Beispiel sowas. Also hier sind lauter A's drin und ganz am Ende ein B. Und da sind auch A's drin und ein B, aber natürlich viel weniger. So, was passiert jetzt? Sie testen und testen und testen und testen und denken, prima, ich schaff's. Nein, Sie kommen am Ende des kleinen Strings an das B, sind bitter enttäuscht, ja? Und was müssen Sie machen? Sie rücken wieder zurück und gehen oben eins weiter. Und dasselbe passiert von vorne. Ja? Ja? Achso. Also, solche Pattern sind jetzt, sagen wir mal, die fiesen Pattern. So, und ich, im Skript ist eine längere Abhandlung, wie Sie jetzt herausfinden, welches eine die möglichst ungünstige Länge von dem String P ist im Vergleich zu dem längeren String. Ich will das jetzt hier nicht alle vorrechnen. Ja, auf jeden Fall kommt da raus, am ungünstigsten ist es, wenn der kurze String ein Viertel der Gesamtlänge ist und der lange String drei Viertel der Gesamtlänge ist. Ja, zu diesem Ergebnis kommt man, wenn man eine Funktion aufstellt, die sozusagen die Zahl der Schritte formuliert in Abhängigkeit von dem Verhältnis des kurzen Strings zu dem Gesamtstring. Und was dann dabei rumkommt, ist, dass das Ganze ein O von n Quadrat Algorithmus ist. Ja, wobei, das ist die Gesamtlänge. Das ist die Gesamtlänge n. In diesem Input befinden sich jetzt die Charakter von dem String S und es befinden sich darin die Charakter von dem String P. Und die Aufgabe ist es herauszufinden, ob der eine String in dem anderen enthalten ist. Und wenn der kurze String ein Viertel so lang ist wie der lange String und wenn er noch besonders bösartig angeordnet ist, dann brauchen Sie insgesamt O von n Quadrat Schritte. Ja, das liegt eben, das haben wir ja vorhin schon gemerkt, das liegt eben daran, dass Sie beide Vorschleifen, immer wieder bis zum Ende ausreizen. Und beide Vorschleifen sind aber irgendwie von n abhängig. Ja, die eine Vorschleife ist ja 3 Viertel n und die andere Vorschleife ist 1 Viertel n. Und deswegen ist da insgesamt O von n Quadrat. Ja? Ja. Ja, also die Frage war, kann man das verallgemeinern, ob zwei Vorschleifen immer n Quadrat sind? Wenn die Vorschleifen als obere Zahl das n enthalten, dann ist das in der Tat so, was Sie gerade gesagt haben. Ja? Wenn hier oben das obere Ende eine Funktion ist von dem n, also eine lineare Funktion ist von dem n, also sie laufen immer bis n oder bis n halbe oder bis drei Viertel oder so, dann ist klar, dass das Ergebnis quadratisch ist, weil Sie müssen ja dann einfach für die Gesamtzahl der Schritte die beiden oberen Werte der beiden Schleifen multiplizieren. Manchmal ist das ja aber so, dass diese Schleifen eine Bedingung noch enthalten, die es ihnen erlaubt, vorzeitig aufzuhören. Ja? Und dann wird es natürlich irgendwie schwieriger. Aber grundsätzlich ist die Analyse von ineinander geschachtelten Vorschleifen am einfachsten, weil sie dann einfach die oberen Werte miteinander multiplizieren. Ja. Ja, also wir müssen das immer auf die Eingabe beziehen. Hier hatte ich ja jetzt diese beiden Werte, die aber ja letztendlich in ihrer Summe das n ausmachen. Ja? Also wir formulieren ja immer die Eingabe in Abhängigkeit von dem n. So, noch eine Analyse, wenn wir rekursive Programme haben, weil es da etwas anders abläuft. Also, wenn Sie sich an die Türme von Hanoi erinnern, da hatten wir ja folgende Beobachtung gemacht, die Zahl der Verlegeoperationen bei n-Scheiben setzte sich ja wie feucht zusammen. Wir verlegen zunächst mal n-1-Scheiben, dann kommt diese eine dicke, fette Scheibe und dann verlegen wir nochmal n-1-Scheiben. Das war die Rekursionsgleichung bei den Türmen von Hanoi für die Zahl der Verlegeoperationen. Und was kam da raus? Da kam raus 2 hoch n plus 1, was jetzt minus 1, was hier ja jetzt nebensächlich ist. Da kam raus 2 hoch n. So, denken Sie noch mal bitte an den Fibonacci-Algorithmus. Der war auch rekursiv formuliert. Wie hat der Fibonacci-Algorithmus seine Arbeit verteilt? Der hat sich zweimal aufgerufen und dann musste er aber noch die Summe bilden. Das heißt, welche Rekursionsgleichung muss ich hier hinschreiben beim Fibonacci-Algorithmus? Also, um die n-te Fibonacci-Zahl auszurechnen, muss ich f von n minus 1, dann f von n minus 2 und dann Nein, also, nachdem ich dies ausgerechnet habe, nachdem ich die n-1. Fibonacci-Zahl ausgerechnet habe, rechne ich die n-2. Fibonacci-Zahl aus und was muss ich dann noch machen? Ich musste die addieren. Ja? Ich musste die addieren und das war jetzt die Rekursionsgleichung für die Zahl der Schritte, die der Fibonacci-Algorithmus gemacht hat. Sehen Sie hier einen Zusammenhang? Wo ist das etwas anders und wo ist es gleich? F von n-1, diese 1, aber hier steht f von n-1 und das ist schon n-2. Das bedeutet also, wir werden jetzt nicht 2 hoch n haben, sondern irgendein Alpha hoch n, wobei wir das Alpha jetzt noch nicht kennen. Das Alpha ist sicherlich, liegt sicherlich zwischen 1 und 2. Also 2 wird es nicht sein, weil wir ja das eine Problem etwas stärker verkleinern können. Deswegen wird da jetzt ein Alpha rauskommen, was unterhalb von 2 liegt. Wie kann man jetzt an dieses Alpha sich ranpirschen? Also, wenn wir annehmen, dieser Algorithmus mit den Fibonacci-Zahlen würde mit Alpha hoch n laufen, dann können wir ja aufgrund dieser Gleichung hier folgende Beobachtung machen. Dann muss ja wohl Alpha hoch n gleich Alpha hoch n minus 1 plus Alpha hoch n minus 2 plus 1 sein. Wir suchen sozusagen ein Alpha, welches diese Gleichung hier erfüllt. So, wie kann man sich daran pirschen? Wir teilen jetzt durch Alpha hoch n minus 2. Wenn wir Alpha hoch n durch Alpha hoch n minus 2 teilen, kommt was raus? Alpha hoch n dividiert durch Alpha hoch n minus 2 ist Alpha Quadrat. Alpha hoch n minus 1 dividiert durch Alpha hoch n minus 2 ist Alpha. Alpha hoch n minus 2 dividiert durch Alpha hoch n minus 2 ist 1. 1 durch Alpha hoch n minus 2 steht da noch. Für eine Zahl, die größer ist als 1, hoch n minus 2, wohin geht dieses hier für n gegen unendlich? Wohin geht dieser Wert? Ja. Also dieses Ganze hier, das geht gegen 0. Das muss uns jetzt nicht weiter stören. Wir haben also jetzt unser Alpha eingekreist und zwar steht da jetzt inzwischen Alpha Quadrat minus Alpha ist gleich 1. Mathe-Grundkurs, wie löst man sowas? Wenn ich Alpha Quadrat minus Alpha gleich 1 habe, was muss ich jetzt suchen? Wie nennt man das? Binomische Ergänzung. Ich muss jetzt hier noch was dazufügen, sodass man diesen Ausdruck hier, dass man da schöne Wurzel ziehen kann. Was muss ich dazufügen? Genau, also ich tue hier jetzt ein Viertel dazu und hier auch ein Viertel dazu. Dann steht hier Alpha Quadrat minus Alpha plus ein Viertel und da können Sie dann aus Ihrer Formelsammlung entnehmen, das ist Alpha minus ein Halb zum Quadrat. Alpha minus ein Halb zum Quadrat ist Alpha Quadrat minus Alpha plus ein Viertel. So, wenn hier jetzt steht Alpha minus ein Halb zum Quadrat ist gleich 5 Viertel. So, jetzt können wir auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Dann steht hier, Alpha minus ein Halb ist gleich Wurzel 5 Halbe. Das heißt, wir tun jetzt dieses ein Halb noch auf die andere Seite und damit haben wir unser Alpha eingekreist. So, das heißt, bei dem Fibonacci ergibt sich jetzt ein Alpha, wenn wir das hier ausrechnen, da kommt raus 1,618 raus. Das heißt, der Fibonacci-Algorithmus läuft nicht mit 2 hoch n, der ist also jetzt nicht in der Komplexitätsklasse O von 2 hoch n, sondern der ist jetzt in der Komplexitätsklasse 1,618 hoch n. Das ist also auch ein Exponentialzeitalgorithmus, aber der hat jetzt eine andere Basis. Ja? Dieses hier ist jetzt deutlich gutartiger, obwohl hier nur an dieser einen Stelle, da unterscheidet er sich, Aber nochmal als Beispiel, 2 hoch 20, ja, ist ja ungefähr 1 Million. Aber 1,618 hoch 20 ist ungefähr 15.000. Das heißt also, innerhalb der ganzen Exponentialzeitalgorithmen können Sie durchaus mit der Basis noch deutlich langsamer wachsen, als wenn Sie eben die Basis 2 oder noch eine größere Basis haben. Ja? So, mit dieser Erkenntnis überlasse ich Sie Ihrem Schicksal.